mir sehr leid, ich kann diesen Apparat nicht höher machen. Und ein Monitor ist viel zu wenig für 80, 90 Leute. Man sollte zwei und zwei haben, dann würden sie besser sehen. Es ist eine Sache, es kostet sehr viel Geld. Diese Vorrichtung hier kostet 4.000 Mark, nicht wahr? Wenn man das mal 10 macht, ist das allerhand Geld. Heute Morgen hatte ich es vor, etwas zu sagen, wie ich gestern vorhergesagt habe, ist, dass wir etwas sagen über Adams Rippe. Und da wollen wir die Bibel aufschlagen bei Adams Rippe. Erstes Buch Mose 2, Vers 18. Es geht aus diesem zweiten hervor, dass die Details, die biologischen Details der Schöpfung und des Schöpfungsaktes mehr betont werden als das chronologische im ersten Bericht, wie die vier Evangelien sich unterscheiden, nicht wahr? Matthäus schaut Jesus anders an als Markus. Markus schaut Jesus an als den Diener, nicht wahr? Er war selber Diener. Lukas schaut den Herrn Jesus an vom Auge eines Arztes, des Menschensohns. Johannes aus der Sicht eines Theologen. Und da der Berichterstatter sieht den Bericht anders an, je nach der Gesinnung und der Ausbildung des Berichterstatters. Wenn Sie einen Unfall haben auf der Straße und Sie eine Hundliebhaberin fragen, was da geschehen ist, wird sie sagen, ein Schäferhund und ein Dachshund sind dabei umgekommen. Und wenn Sie einen Automechaniker fragen, wegen des gleichen Unfalls, wird er sagen, es war ein Mercedes und BMW. Und wenn Sie einen Arzt fragen, von dem gleichen Bericht, wird er sagen, es war eine Schulterverrenkung und ein Schädelbruch. Alles der gleiche Unfall, aber beleuchtet von verschiedenartigen Seiten. So findet man diese beiden Berichte über die Erschaffung, sind die gleiche Tatsache beleuchtet von verschiedenen Standpunkten aus. Und sie ergänzen sich. Das ist das Schöne. Nun, es sind Details da, die ich nicht verstehe. Aber wenn ich dann denke, wie viel ich verstanden habe von den Genesis-Berichten, als ich mich bekehrte vor einigen Jahren, da bin ich froh, dass mancherlei sich geöffnet hat. Nun, die Öffnung des Verstandes in Bezug auf die Schrift ist nicht allein eine Sache von Intelligenz. Wenn man ein Textbuch versteht, ist es meist von Intelligenz abhängig, dass man fähig ist, die Formeln und all das zu begreifen. Aber bei der Schrift ist ein geistlicher Faktor da, neben der Intelligenz. Intelligenz ist nötig, natürlich, muss man haben, einfach zur Aufnahme von Tatsachen. Aber bei der Heiligen Schrift, wenn ein Mann nicht bereit ist, Christus absoluten, unbedingten, totalen Gehorsam zu leisten, bleiben Teile des biblischen Berichtes verborgen. Man kann nicht Theologie lernen. Und das ist das Verhängnisvolle in unserem System, Pastoren und Theologen auszubilden. Es gibt ein Staatsexamen und all diese Dinge sind in den meisten ungläubigen Fakultäten behandelt nur als Wissenschaft, als ob Gott eine Wissenschaft wäre. Nun, wenn jemand zu mir kommt und mein Verhältnis zu meiner Frau behandeln will nur von der wissenschaftlichen Seite her, verschließe ich mich. Ich werfe meine Perlen, entschuldigen Sie nicht, vor Schwein, das tue ich nicht. Sie auch nicht. Sie geben ihr Herz nicht allen Preis. Und in der biblischen Sache ist es das Verhältnis von der Braut zum Bräutigam. Die Offenbarung des Bräutigams der Braut. Und das ist eine Sache von dem subjektiven Verhalten des Menschen dem Bräutigam gegenüber. Die Geheimnisse der Liebe wird ein Mensch nie verstehen, der nur Hass und Gewalt kennt. Wird er nicht verstehen können. Und so ist es auch mit der Theologie. Die wissenschaftliche Seite ist da, aber sie ist für die reserviert, die den lieben, von dem es geht hier in diesem Buch. Ich habe das nie so klar gesehen wie in letzter Zeit. Ich habe mich blau argumentiert, also nicht so schlimm wie das, mit Menschen über bestimmte Aspekte von unserem Thema heute Morgen. Und sie können es nicht verstehen, weil sie es nicht wollen. Es ist ein Schreckliches zu sagen, aber dies ist eine Sache des ganzen Menschen, des Herzens und des Verstandes. Und wenn man die Bibel behandelt nur als eine Sache des Verstandes, wird man die Herzenseite, die genauso wichtig ist wie die Verstandesseite, vollkommen missverstehen und verpassen. Also Gehorsam dem Herrn Jesus gegenüber ist der erste Schlüssel zur Theologie. Der erste Schlüssel. Und wenn nicht der erste Schlüssel ist, wird man nur Blödsinn rausbekommen. Wenn man meine Liebesbriefe an meine Frau einem Sprachanalytiker geben würde, was würde er daraus bekommen? All die kleinen Hinweise, nicht wahr? Die kleinen versteckten Hinweise, die eine Sache der Liebe sind zwischen zwei Personen. Das ist immer so, der Mann ist ein bisschen schizophren, nicht wahr? Einmal reden sie dies, einmal reden sie das, wissenschaftlich nicht dabei, weil er die Liebe nicht versteht. Und so ist es auch mit der Bibel. Und diese beiden Berichte sind so zu verstehen. Nun, ich probiere heute Morgen, die wissenschaftliche Seite zu geben. Und wenn Sie die Liebe, die Seite der Liebe zu Jesus haben, wird das alles zusammenpassen wie sein Musik. Und da wird ein wunderbares Bild hervorkommen, eine wunderbare Perle. Aber beide Seiten müssen da sein. Das sage ich, weil viele von mir sagen, ja, er versucht die Bibel nicht nur mit Verstand. Tue ich nicht. Verstand plus die Liebe zu Jesus ist das Geheimnis eines Liebesbriefes an seinen Geliebten. 18. Und Gott der Herr sprach, oh, ehe ich das tue, ehe ich das sage, was hat Jesus gesagt als eine Vorbedingung, ins Reich Gottes zu kommen? Eine erste Vorbedingung. Ah, sehr gut, theologische Antwort, sehr fein. Aber was noch? Ah ja, das ist es. Das ist die Liebesseite und das ist die Verstandesseite. Beide ergänzen sich, nicht wahr? Es sei denn, dass ihr werdet wie Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Nun, ich will nicht kindisch sein. Aber wenn ein Kind das liest, wir haben 4 Kinder erzogen, sie sollen mal gucken, wie ein Kind, das einigermaßen mit Verstand begabt ist, das liest. Man muss es unvoreingenommen so lesen, wie es ist. So tut es ein Kind und stellt dann die Fragen. Und so geht man ins Reich Gottes. Es ist eine kindliche, nicht kindische, kindliche Einfalt. Und wollen wir das lesen und dann wollen wir ehrlich und offen wie die Kinder Gottes drüber reden. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Herr, der Schöpfer, hat Adam im Garten, in diesem schönen Garten, beobachtet. Dann überlegt er. Er beobachtet ihren Weg. Und dann überlegt er die Schlüsse, die er zieht, über ihren Weg, den sie ziehen auf Erden. Und er kommt zu dem Schluss, dass Adam in dem schönsten Paradies, das es jemals gegeben hat, allein ist. Und wissen Sie, die schönste Welt ist nichts, wenn man niemanden hat, mit dem man es teilen kann. Das merken wir auf all unseren Reisen. Ab und zu muss ich Reisen allein machen und es ist nichts. Aber immer mit meiner Frau, wenn ich mit meiner Frau gehe, die schönen Berge, schön sehen, alles sehen, was es gibt, dann ist es doppelte Freude, nicht wahr? Und der Herr merkt das. Und deshalb will er alle, dass wir, wenn wir den Weg gehen, dass wir alle den richtigen Partner oder Partnerin haben, sei denn, dass wir einen anderen Dienst haben. Und ich will ihm eine Hilfe schaffen. Ah, die Begleitung soll eine Hilfe sein, die zu ihm passt. Und das ist ein schönes Wort, nicht wahr, für die Veteranen in der Ehe. Da bildete Gott der Herr aus Erde. Nun finden Sie die Gemeinsamkeit der Tier- und Pflanzenwelt mit den Menschen. Die Bibel weiß das sehr zu schätzen, die Gemeinsamkeit, die da ist. Wenn man sagt, dass der Mensch keine Beziehungen hat und all sein Wesen anders ist als das Wesen eines Tieres, stimmt nicht. Denn der ganze Entwurf Pflanzen, Tiere und Menschen ist auf der gleichen Basis wie eine Bachfuge. Zeigt, dass es aus dem gleichen Geist kommt. Man kann mancherlei von Tieren beobachten und auf uns anwenden. Es gibt aber andere Sachen, die man nicht anwenden kann. Die Sachen der Psyche zum Beispiel. Aber des Stoffwechsels, einmütig mit dem Stoffwechsel eines Tieres. Da bildete Gott der Herr aus Erde alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels. Was habe ich gestern gesagt darüber? Mal sehen, wie es gesessen, ob es gesessen hat. Was lernen, was lesen Sie da? Was habe ich gesagt über den Bau direkt aus der Materie? Haben Sie es vergessen? Oder habe ich, ich will es nicht zu klar sagen, sonst gebe ich Ihnen die Antwort. Das ist ohne Geschlecht geschah. Immer Gott nahm die Materie und fügte die Information, den Geist hinzu und da entstand das. Und alle Tiere, alle Vögel, alle Pflanzen wurden, gingen nicht hervor aus geschlechtlicher Union. Sie wurden direkt durch Geist auf Materie gebaut. Und wenn der Mensch nicht hervorgegangen ist aus anderen Spezies, so sind andere Spezies nicht hervorgegangen aus anderen Spezies, durch Geschlecht. Und auch durch das Cloning nicht, wie wir jetzt gleich sehen werden. Und er brachte sie zu Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Was hat Gott da gemacht? Muss ich ihn genau angucken und sehen, ob ich eine intelligente Resonanz herausbekomme. Was hat Gott getan? Nun seien Sie wie Kinder, kindlich. Was hat Gott getan? Vorschläge, ja?
Dem Menschen die Ordnung gegeben, sodass der Mensch selber entscheiden kann, jetzt ordnen kann.
Ja, dass der Mensch ordnen kann, ja, sagen Sie es ein bisschen besser, das ist gut.
Sein Gegenüber eine Aufgabe.
Seinem Gegenüber, Sie meinen Gott und Mensch. Ja, er hat eine Aufgabe gegeben, wunderbar.
Und zuerst hat doch Gott gesagt, das soll Meer heißen und das soll Land heißen. Und jetzt soll der Mensch dasselbe machen.
Also sehr gut. Klassifikation, nicht wahr? Etymologie und Klassifikation. Kategorisierung. Ist das richtig? Meinen Sie das? Ja, wenn Sie nicht meinen, müssen Sie mir sagen. Das ist gut. Die, die mich missverstehen, die sagen, ich sei ein Diktator. Das bin ich wirklich nicht. Ab und zu kann ich schon sagen, ich frage, wo es nötig ist. Aber was hat Gott getan? Soll ich sagen? Ich will nicht, dass Sie dies vergessen. Und wenn ich ständig Wasser auf Ihren Rücken oder auf ihren Kopf gieße, wird es abprallen wie Wasser vom Rücken einer Ente, nicht wahr? Und ob man zwei Tropfen drauf tut oder 20, macht nichts. Die Ente fühlt es nicht. Wenn ich sprudle die ganze Zeit, sitzen sie da und werden besprudelt. Und das ist nichts. Deshalb muss ich warten und sagen, es kommt noch ein Tropfen. Gott hat ein Experiment gemacht. Er hat den Menschen einen sprechenden Computer gegeben, der imstande ist, eine Sprache zu entwickeln. Also der Computer war programmiert, Codes, Sprachen zu entwickeln. Ist gut. Und jetzt sagt der Adam, jetzt habe ich neben dir all diese Tiere und Vögel in ganz kurzer Zeit gemacht aus der Erde. Du hast es wahrscheinlich teilweise, also die Spuren davon, gesehen. Nun komm du, benutze du deinen Kopf. Wie heißt denn das? Und dann musste Adam aus dem Wesen des Gegenstandes einen Namen entwickeln. Sehr gute Übung für den Computer. Nun, Sie wissen, dass der Name bei den Juden und auch teilweise bei uns einen Sinn hat, eine Bedeutung. Gibt es Wesen? Die Juden durften den Namen Gottes nicht benutzen, nicht wahr? Die Freimaurer auch nicht. Die Freimaurer lernen den Namen Gottes erst im 32. Grad. Niemand darf allein den Namen aussprechen, weil der Name das Wesen wiedergibt. Und hier haben wir Adam, zu dem die Vögel und die Tiere gebracht werden. Und Gott sagt, du hast einen Computer, der fähig ist, Etymologie und Grammatik und Sprachen zu entwickeln. Jetzt benutze du deinen Computer. Nenne diese Dinge, benenne diese Dinge. Deshalb habe ich probiert, Ihren Computer anzukurbeln in diesen Tagen. Dass man wirklich sagt, hier ist es, jetzt klassifiziere und entwickle eine Sprache. Gott schätzt den Computer sehr. Und wir benutzen ihn sehr schlecht, wie es heute steht. Produktiv und kreativ soll der Computer benutzt werden, denn wir sind so gebaut. Aber wenn wir es nicht benutzen, dann gibt es eine Rückbildung. Jetzt. Und alle Vögel des Himmels brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Wie wird Gottes Freude groß sein, wenn die Krönung seines Werkes so tadellos funktioniert. Wahrscheinlich, als der Löwe kam, hat Adam ihm den Namen Aslan gegeben. Denn Aslan ist eine der ältesten Worte, die wir überhaupt kennen, für den Löwen. Wer hat C.S. Lewis gelesen? Ja, gut, Sie wissen denn, wer Aslan ist, nicht wahr? Der große Löwe, der König der Tiger. Wunderbar. Wie er sie nennen würde. Und, hier kommt die Wiederholung, ganz wie der Mensch sie nennen würde, so sollten sie heißen. Also absolut. Was sagt dieses Wort noch dazu? Über Adam und sein Wesen. Dass Adam der Bestimmende, das Legislative auf der Erde sein sollte. Adam sollte der König der Erde sein. Wie du es klassifizierst, da ist es so. Du bist der König, du hast zu sagen hier, du bist der Chef dieser Schöpfung. Und der Mensch, das war eine lange Übung. Ich weiß nicht, wie viele Tage das gegangen ist. Ich würde sehr gern wissen, wie viele Tage es waren. Es würde mir helfen mit dem Genesis-Bericht überhaupt, aber ich weiß es noch nicht. Der Mensch gab allen Viehen, allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber, das war alles sehr schön, der Computer funktionierte tadellos, konnte eine Sprache entwickeln. Und das ist es, worin wir uns unterscheiden von den Tieren. Es ist nicht wahr, dass der Affe der Nächste ist, nach uns, der eine Sprache kann. Sie kennen Washoe, nicht wahr? Sie kennen diesen Affen, der die Zeichensprache gelernt hat, mit den Fingern. Haben Sie es gesehen? Nee, lieben Leute. Also, da gibt es ein Amt, und sie haben ihm eine Zeichensprache beigebracht. Wenn er Bananen haben will, dann macht er ein bestimmtes Zeichen. Und wenn Bananen ihm nicht schmecken, dann macht er ein anderes Zeichen. Und wenn er was Abschätzendes sagen will über andere, zum Beispiel du dreckiger Gorilla oder sowas, sagt er zu einem anderen Gorilla, nicht wahr? Das kann er das tun. Aber er tut das nur mit Zeichen. Und man sagt, ja, also gut, es ist ja ganz klar, dass der Affe beinahe ein Sprachzentrum ausgearbeitet hat. Also es ist ein typisches Beispiel der Gehirnwäsche. Denn ein Hund, ein guter Schäferhund, kann viel mehr leisten mit der Pfiffsprache. Wie der Hirte pfeift. Nicht wahr? Haben Sie es jemals beobachtet, wie Sie das tun? Also wie 200, 300, 400 bis 1000 Schafen. Und da geht der Hirte dabei mit dem Pfiff, nicht wahr? Und ein einziges Schaf wird getrennt von den anderen und rausgebracht und in eine Hürde gebracht. Haben Sie es nie beobachtet? Also es ist ja fabelhaft zu sehen. Und Delfine können das Gleiche tun. Sie können, nicht wahr, sie verstehen ganz genau, wenn man Pfiffe gibt, die unter dem Wasser tönen, das kann man sehr gut machen, dann springen sie 5 Meter hoch, um irgendeinen Ball zu holen. Das verstehen sie sehr gut. Und Delfine haben sehr gern Gemeinschaft mit Menschen, das wissen sie. Mehr als ein Hund. Die sind sehr, sehr anhänglich. Und in ganzem Altertum findet man Erzählungen von Leuten, die eben im Wasser, wie sie gebadet haben, dass die Delfine auf sie zugekommen haben, mit ihnen gespielt. Nicht wahr? Sie nehmen sie auf den Rücken, lassen sie sie reiten und so. Die sind, Wale sind auch ähnlich. Delfine sind handlicher als 70 Tonnen Wale. Der Verstand ist schon da, aber die Fähigkeit, die abstrakten Gedanken, die der Wal oder der Delfin oder Washoe versteht, die Fähigkeit, das zu deuten in einem Code, ist nicht da. Und das ist, was der Mensch hat. Der Mensch kann seine Gedanken an eine Mattscheibe werfen und übersetzen in eine Sprache. Ich merke das oft selber, Sie wissen, dass ich in verschiedenen Sprachen reden muss. Und wenn ich einen Gedanken habe, der Gedanke ist ohne Worte. Man denkt, es ist ein Fehler zu meinen, dass man in einer Sprache denkt. Aber viele, die nur einsprachig sind, sie meinen, weil der Gedanke so nah ist an dem Code, dass der Code der Gedanke ist. Das ist nicht so. Nun, die Tiere, die haben Gedanken. Ich habe das festgestellt, auch mit diesen Kaninchen, die Sie gestern gesehen haben. Die wissen ganz genau, in kürzester Zeit, wie der Mensch zu ihnen ist. Sie wissen ganz genau, normalerweise, wenn Sie einen weißen Kittel sehen, schrecken Sie zusammen. Aber wenn man der weiße Kittel eine Zeit lang lieb zu ihnen gewesen ist, da können sie konditioniert werden und sie werden lieber zu den weißen Kitteln gehen. Sie machen ihre Theorien. Und wenn sie ihre Theorien machen, das zeigt, dass sie Gedanken und Auslegungen von Gedanken haben und danach handeln und danach denken. Aber sie können diese Gedanken in einem Code nicht aussprechen. Und das ist der Unterschied zwischen uns und den Tieren. Tiere denken, aber sie können es nicht ausdrücken. Wenn man sieht, ich habe sie gesehen in Chicago, wie sie 10.000 Schweine töten. Schreckliches Bild. Denn die Schweine wissen es. Man war es nur anzugucken. Und sie haben so eine Angst, dass man das Fleisch oft nicht benutzen kann. So eine Angst. Es ist so viel Flüssigkeit im Fleisch von dem Adrenalin, dass man sie gar nicht benutzen kann. Ein Terror kommt über sie. Die denken, nur können sie nichts sagen. Und das ist der Grund, warum die Heilige Schrift sagt, der Fromme erbarmt sich seines Viehes. Wo sie hingehen in Muslimländern, Tiere und Frauen haben keine Seele. Und tatsächlich, sie sehen so aus. Es ist furchtbar. Sie werden so behandelt. Das, was die Menschen veredelt in dieser Hinsicht, ist die innere Einstellung. Die sind die gleiche Schöpfung wie wir, nur können sie sich nicht ausdrücken. Sie denken nicht so weit wie wir natürlich, aber auch was sie primitiv denken, können sie nicht ausdrücken. Jetzt lesen wir weiter. Ganz, ja.
Ich habe eine Frage. Normalerweise ist es ja so, dass zuerst Kommunikation da ist und sich daraus die Sprache entwickelt. Hier scheint es aber umgekehrt zu sein.
Sicher.
Hat er irgendwie schon mit Gott dann Kommunikation gehabt oder war die Sprache schon vorfixiert bei ihm?
Also ich glaube, dass Gott von Anfang an der Logos ist. Das heißt, dass er denkt. Aber das, ich kann nicht sagen über die Entwicklung Gottes, das wäre Gotteslästerung, das sagen zu wollen. Aber dass er sich ausdrücken kann, dass Adam ihn verstanden hat, ist ganz klar. Gucken Sie mal die ganze Verbindung Gott, Adam, Adam, Gott hier. Nun, es ist eine Tatsache, dass wenn man, es ist schwierig, Ihre Frage zu beantworten, ist eine Tatsache, dass wenn ein Kind keine Eltern hat, mit denen es reden kann und ständig vor dem Fernsehen sitzt, sieht und hört, lernt es die Sprache nie. Wissen Sie das? Ein Kind, das ständig Fernsehen sieht, wird Etymologie und Wortschatz nicht lernen. Es muss eine Mutter sein, um dem Kind bewusst die Sprache beizubringen. Und ich glaube, wenn das der Fall ist bei uns Menschen, war es der Fall bei Adam, Gott hat ihm die Sprache beigebracht. Man muss es einem Kind nicht einfach über den Kopf schütteln, die Sprache, sondern man muss erklären, und sehen Sie, wie eine Mutter das tut. Ich war, wie das Kind versucht, die Worte zu formen und die Lippen zu machen. Wird nachmachen. Haben Sie Mutter und Kind gesehen, wenn sie das Kind 6, 7, 8, 9 Monate alt ist? Dann guckt die Mutter ganz intensiv an und formt die Worte nach. Es ist ein Bild. Habe es gesehen bei 4 Kindern, wie sie das lernen. Und dann die Fehler, die sie machen, sind ganz intelligente Fehler. Ich habe ein Tagebuch voll von Sprachfehlern. Fehler des Sprechens, nicht wahr? Des Aussprechens. Sie verstehen mich, wie ich das meine. Die ganz logischen Fehler, die Logik ist vorher da, aber die Fähigkeit zu kommunizieren muss erlernt werden. Nun, er hatte die Fähigkeit zu lernen, aber das nahm ihm nicht die Mühe des Lernens. Sie haben die Fähigkeit des Lernens. Die andere Frage ist, nehmen Sie sich die Mühe zu lesen und sich zu unterhalten mit Leuten, die intelligent sind und die Zeit und Interesse daran haben, dass sie geformt werden mit der Fähigkeit, die sie besitzen. Denn wenn Sie das nicht tun können, wenn Sie die Bibel nie lesen können, denn die Bibel ist ein sehr menschliches Buch, hören Sie mal, wir müssen schneller vorwärts machen, sonst mache ich mein Pensum nicht fertig. Und der Herr gab allen Vieh, und der Mensch gab alle Viehen an Vögel, des Himmels, an Tieren, des Feldes Namen, aber für den Menschen fand er keine Hilfe, die zu ihm passte. Also alles war wunderbar in diesem Garten, Arbeit hatte er, Benennung der Tiere, der Vögel, all das hatte er, aber der Mann war allein. Und das sah Gott. Wenn sie allein sind, und Gott sieht das, kann er schon Freunde schicken. Also Freunde sind die höchste Gabe, die es gibt. Freundschaft ist das, was stirbt in dieser heutigen Welt. Man hat nur Bekanntschaften, nicht Freunde. Da liest Gott, na, wir lesen das wie liebe Kinder jetzt. Da liest Gott, der Herr, einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschläft. Ist das nicht eine besondere Redundanz? Wissen Sie, was Redundanz ist? Redundanz, Redundancy auf Englisch. Wissen Sie, was das ist? Ja? Kann jemand das erklären? Ich habe ein bisschen Zweifel, ob alle verstehen. Was heißt das? Ja?
Das ist die Fähigkeit, aus einem bestimmten Zusammenhang auf ein Ort zu schließen, das man vielleicht nicht kennt.
Das ist Logik. Redundanz. Genau, genau. Ein Wortschwall, was gar nicht nötig ist. Ein Dreiviertel unserer Sprache ist redundant, wissen Sie das? Oh, wenn man zu bestimmten Leuten kommt, da überschütten sie einen mit einem Wortschwall, dann wissen Sie, wie die Heilige Schrift das beschreibt. Wissen Sie, wie die Bibel das beschreibt, nicht wahr? Sie oder er kommt ins Zimmer und rrrr überein. Wissen Sie, wie die Bibel das beschreibt? Die verbergen und verstecken die Wahrheit in der Menge der Worte. Wenn man zu viele Worte benutzt, verliert man die Bedeutung. Aber hier ist es nur zweimal gesagt. Er ließ einen Tiefschlaf auf Adam kommen und Adam schlief ein. Wie würden Sie das deuten, meine lieben Freunde jetzt? Wie würden Sie das deuten? So sprachlich.
Ich würde es jetzt einfach mal von den Medikamenten her deuten. Nicht nur einem einen Schlaftabletten gibt, dann schläft er zwar ein, aber das ist nicht der natürliche Schlaf. Und er schaut nicht so tief und intensiv.
Man kann sie bis zum Koma bringen, sehr schnell. Wie tief aus der normale Schlaf?
Nicht so natürlich wieder noch.
Das ist natürlich, können Sie nicht unterscheiden.
Ich habe das halt mal gehört.
Ja. Aber wenn ich Ihnen Valium geben würde, wenn Sie ständig so sitzen, und wenn der Chef kommt, wieder da. Wenn Sie Barbiturat bekämen, dann nicht. Da haben Sie recht. Nein, es heißt hier, das Unterstreichen wieder. Er ließ einen Tiefschlaf über ihn kommen und er schlief ein. Also wie würden Sie als liebe Kinder das deuten? Als kindliche Kinder. Wie würden Sie das deuten, bitte? Ganz wunderbar. Es ist einfach, dass Adam tatsächlich einschläft. Nichts anderes. Die kommen mit allerlei tiefen theologischen Bedeutungen. Und der Herr sagt, ich will euch sagen, dass Adam einschlief. Und wissen Sie, es war einmal ein Mann namens Simpson in England. Und er war Chirurg. Und er hat genug Beine amputiert ohne Anästhetikum. Er musste die Leute mit dem Gurt festmachen am Tisch, nicht wahr? Und 10 Leute sie zu halten. Und dann fing man mit der Säge an. Er hat ein Bein abgesehen. Ja. Und es war ihm so schrecklich als Christ. Er war ein Evangelikaler. Der tollsten Sorte, also ein lieber Mann. Ein lieber Mann. Und beim Lesen der Schrift eines Tages hat er gesagt, wenn wir sie nur in einen Schlaf zwingen könnten, das wäre es. Und er hat beobachtet bei Mäusen, dass wenn Chloroform in der Nähe ist, dass sie einschlafen. Und da hat er gesagt, also gut, ein bisschen Watte über die Nase und Chloroform drauf. Und da hat er das nächste Bein so amputiert. Also das größte Wunder aller Zeiten, in der modernen Zeit auf alle Fälle, dass er dann das las wie ein Kind. Wenn Gott eine Rippe rausnehmen wollte, ließ er den Mann einschlafen. Nur wie liebe Kinder lesen wir das. Also sie können allerlei sagen, ja, er wollte Eva bauen, nicht aus einem Stück Kopf, nicht wahr, sondern aus der Nähe des Herzens, dass die Frau dem Herzen des Mannes passt, aber nicht seinem Kopf. Ich finde das eine Beleidigung für die Frau. Meine lieben Kinder, finden Sie es nicht auch? Also ich glaube, dass wirklich Adam einschlägt. Warum schrieb Gott das so? Wenn alle Schrift eingegeben ist für unsere Erbauung und für unsere Ermahnung, und alle diese Dinge uns gegeben sind, auf welche das Ende des Zeitalters gekommen sind. Warum nicht? Also einmal schlief er ein und er kam in Koma. Ich war Tiefschlaf. Sehr tief. Da ließ Gott der Herr einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und Gott der Herr nahm eine von seinen Rippen heraus und schloss die Stelle zu mit Fleisch. Meine lieben Freunde und Kinder, was würden Sie dazu sagen? Ich will nur sagen, wie man die Bibel lesen soll. Es ist sehr wichtig, die Augen, die man hat, um die Bibel zu lesen. Was würden Sie dazu sagen? Meinen Sie wirklich, dass Gott eine Rippe rausnahm? Wie kann man das sonst denken? Außer, dass man die Frauen beleidigt. Wie können Sie einen Vorschlag haben? Also, ich weiß, dass alle Schrift eine tiefere Bedeutung hat. Aber ich glaube, dass man die Schrift lesen muss, geschichtlich, historisch. Er berichtet dort, ein Kind würde das lesen, als ob das so geschehen wäre, geschichtlich, historisch, nicht wahr? Meinen Sie nicht? Ein Kind? Jedes Mal, wenn ein Kind das liest, sagt er wirklich, Daddy, hat er wirklich ihn einschlafen lassen, damit er einen Knochen aus dem Rippe rausnimmt? Wie können Sie sonst deuten? Und ich meine, wenn es nicht wahr ist, warum berichtet die Bibel von so etwas? Was macht man mit dem Wort Gottes? Es hat den Anschein, eines Berichtes. Und ich glaube, dass es eine geschichtliche Geschichte ist. Sagen wir. Auf alle Fälle, es stimmt überein mit der Medizin. Ich würde, nicht mal unter Akupunktur, würde ich eine Rippe, selber bin ich sehr erfahren in diesen Dingen, aber ich würde nie wagen, eine Rippe rauszunehmen. Ich meine, herzoffenes Herz kann man schon machen mit Akupunktur, aber während der Patient wach ist, nicht wahr? Aber ohne zu schlafen, so eine Operation zu machen, wäre wirklich wenig. Und wir wissen, chirurgisch ist das die Methode. Jeder tut es millionenfach in Deutschland jeden Tag. Tiefschlaf und dann eine Rippe raus. Warum berichtet der Herr das? Lass uns ein bisschen weitermachen. Und dann schloss die Stelle zu mit Fleisch. Also das ist auch chirurgisch korrekt, nicht wahr? Wenn man ein Loch macht, muss man zumachen. Also schön, ist doch verrückt. Warum tut die Bibel das? Dass der Mensch nur nicht auf die Idee kommt, dass das nur so hohe Theologie ist, die unverständlich ist, die dem Laien unverständlich ist. Er macht es einfach, wie es ist. Mache ich ein Loch, dann nähe ich es zu. Das Letzte, was ich gehört habe, das war nicht das Letzte, ich habe viel mehr gehört, als ich vor 3 Jahren, 3 Stunden, 2,5 Stunden Operation hatte, ich hörte, wie die der Chirurg an mich ranging, ich war mit dem Messer, mit allem, was da ist, und mich aufmachte. Und dann hörte ich ihm sagen, jetzt ist fertig, nehmen wir ihn zu. Nicht sehr schön, das zu hören. Da habe ich dem Anästhesisten nachher gesagt, also hören Sie mal, nächstes Mal geben Sie ein bisschen mehr Flutan, das ist nicht gut, das ist der Patient, das gibt ihm einen Schock. Ja. Nun, kommen Sie weiter. Ich mache die Theorie von diesem gleich nachher. Wir müssen zuerst die Bibel kennen. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe. Können Sie das irgendwie umdeuten und es theologisch tragbar machen? Er baute aus der Rippe ein Weib. Sicher gibt es tiefere theologische Bedeutungen, aber hat er aus der Rippe ein Weib gemacht? Das ist die Frage. Wenn nein, dann sagen wir nein. Aber machen wir da nicht, was die Engländer Dissimulation machen. Sie wissen, was Dissimulation macht. Man sagt, man glaubt, dass es wahr ist, aber eigentlich ist es nicht wahr. Aber man macht allerlei Schmus drumherum, um einen nicht zu exponieren, dass man nicht an das glaubt, an was man glauben soll, wenn man Christ ist. Nicht wahr? Und das nennt man hat im Englischen allerlei schöne Ausdrücke, das nennt man nicht nur Dissimulation, man nennt es Prevarication. Ich bringe ein bisschen Englisch bei, das ist schon gut. Das nennt man Dissimulation. Sehr höfliche Art und Weise zu sagen, was man auf gut Deutsch sagt, wenn man sagt, du lügst noch. Aber es ist sehr höflich und man kann es in einem Salon sagen. Zweitens, das nennt man Prevarication. So. Und das können Kinder nicht. Kinder sind zu direkt. Und es sei denn, dass wir werden wie Kinder, werden wir es nie ins Reich Gottes kommen. Und er baute ein Weib aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte. Warum beschreibt er das wiederum, die Rippe? Wir wissen alle, wo die Rippe herkam. Aber er sagt, nein, kam aus dem Menschen. Und führte sie, das Weib, zu den Menschen. Da sprach der Mensch, diese ist nun endlich Gebein von meinem Gebein. Fleisch von meinem Fleisch. Wie würden Sie das sagen in der heutigen Sprache? Eine schöne, vornehme, wissenschaftliche Sprache, bitte. So früh am Morgen. Sie ist meine Spezies. Sie ist nicht ein Männlein, wie ich ein Männlein bin, nicht wahr? Sie ist ein Weiblein, aber wir sind die gleiche Spezies. Fleisch von meinem Fleisch. Sie ist gebaut aus meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Er betont das 3-4 Mal hier, nicht wahr, dass das Weib aus dem Mann hervorgegangen ist. Kann man das vereinbaren mit theistischer Evolution? Kann man nicht. Denn bitteschön, das ist nicht aus einer Gebärmutter, das ist aus Adams Seite. Und seit wann gebiert ein Mann eine Frau? Das ist nicht der normale Gang der Biologie. Das ist ein Schöpfungsakt. Und darauf werden wir kommen in der nächsten Stunde. Und darum, sagt er, verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seinem Weib an und sie werden ein Leib. Die sind aus einem Leib genommen und in der Union der Geschlechter werden sie ein Leib. Die beiden, der Mensch und sein Weib, waren nackt und schämten sich nicht. Also Scham und all diese Sachen waren noch nicht da. Nun, wir machen jetzt eine Pause. Meine Herren, ich habe einige Seufzer gehört. Ich habe das Wort nicht permittiert Akupunktur benutzt. Und da natürlich habe ich meinen Fuß ins kochende Wasser getan. Ich sage nur ein Wort, dass das richtig kommt. Akupunktur wird sehr oft okkult angewendet. Und wenn es okkult ist, und auch in die Homöopathie okkult ist, und man pendelt von all diese Dinge, dann kann der Christ nicht sich genug distanzieren von dem. Ich würde es auch nicht tun. Wenn ich die Meinung hätte, dass ein Arzt Akupunktur täte, mit Hilfe von okkulten Kräften, würde ich sagen, lieber Mann, Satan hinter mich, das will ich nicht. Das gleiche mit Homöopathie. Aber auf der anderen Seite ist Akupunktur heute eine sehr hoch nützliche, entwickelte Wissenschaft. Es gibt bestimmte Stellen am Körper, die wohl bekannt sind. Und wenn man sie stimuliert, gehen die Impulse von der Stimulation hinauf zum Gehirn und in dem unteren Gehirn werden Stoffe unter dem Einfluss von diesen Impulsen gebildet, die 10 bis 20 bis 100 Mal aktiver sind als Morphin und Heroin. Sie heißen Endorphin und Enkephalin und solche Substanzen. Eine ganze Reihe. Und die sind nicht gebaut wie Morphin, die sind Eiweiße. Stickstoffverbindungen mit Amidverbindungen drin. Man weiß es, man stellt sie fest. Und diese Substanzen, die sind kurzlebig, kürzer als Heroin. Aber die wirken genau auf die Schmerzempfindung wie Heroin und Morphin. Enkephalin, Endorphin und so weiter. Nun, wenn man diese Substanzen, es braucht Zeit, es zu tun, wenn man diese Substanzen eine Zeit lang durch Stimulierung erzeugt, kann man tatsächlich das Herz bloßlegen und herzoffene Herzoperationen machen, ohne Anästhetikum. Gar nichts. Also von der eigenen Betäubung kann man das machen. Das ist alles Wissenschaft. Man weiß, wenn der Patient so weit ist, man nimmt eine kleine Blutprobe, und guckt, wie viel endogene Analgetika im Blutspiegel sind. Und wenn dann der Blutspiegelwert hoch genug ist, dann kann man mit dem Patienten reden. Und jetzt machen wir dein Herz auf. Dann gucken wir da mal rein. Und er guckt mit zu, wenn er die Nerven hat, das zu tun, wie man das so bei mir hat man es anders gemacht. Ich habe durch die Kunst des Arztes in Thun, hatte mir einen Nerv rausgerissen, als ich den Arm gebrochen hatte. Und da hatte ich kein Gefühl im Daumen. Und alles, was sie tun, ist, sie unterbinden das Blutbild ganz und gar. Pumpen das ganze Blut aus, dass der Arm stirbt. Sieht aus wie eine Leiche. Und dann hat er gesagt, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir das machen können. Guckt zu, mit dem Mikroskop, und ich guck auch mit zu. Und dann hat er den Nerv zurückgeholt, zehntelmal so dick wie ein Haar und unter dem Mikroskop vor meinen Augen in 2 Stunden hat er das zusammengenäht. Ich guckte zu die ganze Zeit. Diese Dinge, die Wissenschaft heute ist nicht so wie vor 100 Jahren. Man kann so viel tun ohne Drogen heute, dass man lieber ohne Drogen arbeitet, wenn man es kann, um die Nebenwirkungen zu vermeiden. Und Akupunktur ist eine geniale Methode, das zu tun. Aber wie alles, was gut ist, wird es vom Teufel sofort in Beschlag genommen. Ich habe Ihnen das Beispiel genannt von Atomenergie. Da hat man wirklich eine Kraft von Energie, die wir brauchen. Aber sofort benutzt, um die Menschen zu töten. Akupunktur, eine Methode, ohne Morphin zu kaufen oder Mohn zu züchten, erzeugt man selber im eigenen Gehirn. Aber sofort kommt das Okkulte dazu und verseucht die ganze Sache. Wenn man über diese Dinge redet, ist die Schwierigkeit, dass man nicht schwarz schwarz machen kann und weiß weiß machen kann. Man muss immer differenziert reden. Ich meine, die Psychologie eines Tieres ist nicht ohne weiteres mit der Psychologie eines Menschen zu vergleichen. Aber es sind, besonders im Stoffwechsel, Ähnlichkeiten da zwischen dem Tier und uns, die wir ausnützen können. Ohne Zweifel, ein Tier kann Theorien machen. Früher hat man das Konditionierung gemacht. Jetzt ist man weggekommen. Man weiß, dass ein Tier die Theorie macht, dass wenn der Gong geschlagen wird, dass dann der Steak kommt, nicht wahr? Und dann läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Aber wenn man dann den Gong schlägt und kein Fleisch kommt, und das mehrere Male tut, erlischt diesen konditionierten Reflex, weil das Tier gesehen hat, dass der Gong nicht immer mit Fleisch verbunden ist. Und der Tier lernt dann um. Aber ein Tier kann lernen. Ein Schäferhund lernt die Pfiffe des Hirten. All diese Dinge sind da. Die Schwierigkeit ist, wenn gläubige Menschen kommen, und ich muss mich ständig davor hüten, gläubige Menschen kommen und das Kind mit dem Badewasser rausschmeißen. Nun, ich will nicht sagen, dass man Badewasser trinken soll, nicht wahr? Man soll einfach das wegschmeißen, was weggeschmissen werden soll. Und das behalten, was gut ist. Und die Bibel sagt, prüfet alles. Und das Gute behaltet. Es ist keine Entschuldigung bei den Christen, vorgefasste Meinungen zu halten und dann rigid und fest festzuhalten, auch ins Lächerliche. Das bringt die Gemeinde Gottes, weil wir so undifferenziert denken, bringt die Gemeinde Gottes in unnötige Schande. Ich habe genug Schande mit dem Kreuz Christi. Ich brauche nicht künstliche Schande zu synthetisieren, um es noch schlimmer zu machen, nicht wahr? Wir werden schon genug haben. Wer gottselig lebt in Jesus, der wird Verfolgung leiden. Ist ja klar. Wir brauchen künstliche Verfolgung, nicht auf uns zu häufen, indem wir undifferenziert denken. Darf ich ein Wort sagen über Homöopathie da? Und das ist ein teuflisches Wort heute zu sagen. Aber das Prinzip ist, das Gleiches, Gleiche heilt. Similis similibus curantor, nicht wahr? Similia similibus curantor. Oder curantor, eins von beiden, heißt es. Nun, man sagt, das ist okkult. Sicher ist Okkultes da. Ich habe Ärzte gehabt, die sagen, sie müssen die Flasche so viel klopfen, nicht wahr, bis es wird. Ich sage nichts, aber ich denke mehr, wenn sowas gesagt wird. Aber das Prinzip, dass wenn ein Mensch bedroht wird von schwarzen Pocken, nicht ihm eine kleine Dosis von Kuhpocken gebe, die sehr, sehr ähnlich ist wie schwarze Pocken bei Menschen, ist der Mensch geschützt, geheilt. Sie haben es meist selber gehabt. Es ist das Prinzip. Das Prinzip ist richtig. Aber wenn Sie anfangen zu pendeln und Flaschen zu klopfen und all diese Dinge, sagen Sie, die Wirkung drin bleibt, das sage ich, lieben Leute. Das ist schon sehr gut. Aber das ist nicht das Prinzip. Das Prinzip ist sicher Gott gegeben. Nehmen Sie zum Beispiel das, was wir eben besprochen haben. Heroin und Morphin. Man kann mir das Herz aufschneiden mit Heroin und Morphin und ein bisschen Fluetan dazu. Aber wenn ich was Ähnliches im eigenen Körper, Ähnliches im eigenen Körper produziere, funktioniert das auch. Similia civilibus correntur. Es ist einfach ein Prinzip. Und wenn die unterrichteten Ärzte hören, was da gesagt wird in gläubigen Kreisen, wissen Sie, was Ihr Schluss ist? Ihr Schluss ist, wenn Sie so undifferenziert denken, in Sachen, von denen Sie nichts wissen, werden Sie auch in Ihrer Religion genauso undifferenziert denken in denen, die Sie nichts, in den Dingen, die Sie nichts verstehen. Nun, es ist eine tödliche Stille da, wenn ich sowas sage, nicht wahr? Aber ist es nicht vernünftig, was ich sage? Ja.
Aber das Seltsame ist doch, gerade bei homöopathischen Mitteln, umso stärker die Verdünnung ist, umso höher ist die Wirksamkeit. Und das ist doch eigentlich das Unlogische.
Das ist ganz richtig, was Sie sagen. Sie werden gemerkt haben, dass ich nichts davon gesagt habe. Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage. Die Frage ist diese, sind Sie alle dabei? Es ist hier in der Nähe, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber eine läufige Hündin. Sie haben 10 Kilometer weg einen Hund. Wie viele Moleküle von der läufigen Hündin kommen zu der Nase des Hundes, dass er gleich stracks dorthin läuft? Denken Sie, wie viele Tonnen von Luft drauf sind. Was wir nicht tun, ist, wir wissen nicht, wie wunderbar empfindlich der menschliche und der tierische und auch der pflanzliche Körper ist. Die können auf ein Molekül reagieren. Man hat es kalkuliert. Ist unvorstellbar. Und wenn ich sehe im Labor, wie man all diese Teste macht, nicht wahr, man hat es bei mir gemacht in letzter Zeit mit dem Blut, auch bei meiner Frau, 20, 30, 40, 50 Teste, nicht wahr, alle Enzyme, alles, was wir haben. Und wenn Sie dann den menschlichen Körper vergleichen, wissen Sie, der menschliche Körper kann tausendfach, millionenfach besser entscheiden. Es ist ein absolutes chemisches Wunder. Nun, ich glaube selber nicht, dass je höher die Dosierung, desto höher die Potenz. Ich bin wissenschaftlich erzogen worden und ich habe Mühe damit. Aber ich würde nicht sagen, das ist Unsinn. Ich verstehe es nicht. Wenn keine Moleküle da sind, dann würde ich sagen, das ist Unsinn. Dann trinke ich lieber Wasser aus dem Hahn und werde dabei gesund, nicht wahr? Denn es sind keine Medikamente drin. Aber ich weiß, dass sehr hohe Potenzen funktionieren können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Finnland, letztes Jahr, habe ich 5 Universitäten gemacht, also Vorträge in finnischen Universitäten, nachdem ich 20 gemacht hatte in Amerika. Und habe 3 bis 5 Mal jeden Tag gesprochen, 6 Wochen mit 2 Ausnahmen. Sie können sich denken. Hin und her, wir sind 35.000 Meilen geflogen in 6 Wochen. Sie können sich denken, dass das ein Abusus ist des menschlichen Körpers. Und der Arzt hat mir gesagt, mein gläubiger Freund in Siegen, hat mir gesagt, also wenn Sie so weitermachen, dann wird das irgendwie rauskommen. Sie abusieren den Körper. Ich sage, ja, lieber Freund, das weiß ich, aber was soll ich machen? Es ist alles vorausgeplant, 2 Jahre, und dann schieben die Leute 20 Dienste dazwischen, nicht wahr? Und ich muss eben machen. Nun, ich bin nach Finnland gegangen und sie haben mich umgefahren in einen kleinen Saab, gebaut für 4 Leute, und es waren 7 drin. Die Straßen waren schrecklich. Die finnischen Straßen, ich rate Ihnen nicht. Und da sind wir, noch dazu haben sie russische Eisenbahnen. Und wo es eben die Überquerungen gibt von der Eisenbahn über die Straße, da sind sie nicht so gebaut hier, dass man drüber fahren kann. Da geht man rein, dann geht man raus. Nicht wahr? So ist das. Und die haben eine solche Überquerung nicht gesehen, dann sind wir drüber gefahren mit 7 Leuten drin, bei 100 Kilometer die Stunde. Sie können sich denken, mein Kopf ist durchs Dach geflogen und dann ist ein anderer Teil meiner Anatomie durch die Federn gegangen. Und da gab es einen stechenden Schmerz und ich war praktisch gelähmt. Etwas war kaputt. Nun, ich habe die Vorträge gehalten. Ich konnte mich kaum aufrechterhalten. Und dann, als ich einen Vortrag gehalten habe, mich krümmte, um aufrecht zu bleiben, stand ein Bär auf. Also ein Mensch, nicht wahr? Ich sagte zu mir, Sie haben etwas mit der Bandscheibe. Er sprach Finnisch, und Finnisch ist Chinesisch für mich. Und er sagt, ja, das stimmt. Und dann hat er gesagt, ich bin Masseur beim Spital. Ich bin ausgebildet, gerade das zu tun. Wir haben schlechte Straßen hier, nicht wahr? Da hat er gesagt, ja, wie viel kostet die Herrlichkeit? Und da hat er gesagt, Sie sind ein Bruder, es kostet nichts. Da ging ich auf die Couch. Er legte mich auf die Couch. Und dann hat er Hände mindestens 3-mal so groß gemacht. Und Finger. Finger, die aussahen wie Stuhlbeine. Solche Finger haben sie nie gesehen. Und diese Finger hat er von vorne, von hinten nach vorne gedrückt. Man konnte kaum sehen, wie die vorne rauskommen. Solche Finger haben sie nie ausgehalten, ihr Leben lang. Und da hat er mich bearbeitet. Mindestens 3 Viertelstunden, bis ich nicht mehr atmen konnte. Da haben sie mich gerettet aus seinen Händen. Aber wofür konnte ich überhaupt nichts tun? Also, und da hat er gesagt, er hat mich geheilt. Nichts. Keine Heilung. Da bin ich mit größter Mühe nach Hause gekommen. Konnte nicht ins Auto setzen, mich selbst ins Auto setzen. Mein Sohn kommt nach Hause, der erfahren ist in diesen Dingen. Er sagt, Daddy, du hast eine kaputte Bandscheibe. Das ist, was du hast. Eine Diskushernie nennt man das. Ich sehe das. Ich sagte, lasst uns hingehen zu einem bekannten Arzt und einfach Röntgenbilder machen. Da hat er mir Röntgenbilder gemacht, 50 an der Zahl, bis ich es schmecken konnte im Mund. Sie wissen, dass man Röntgenbilder, Röntgenstrahlen, ionisierende Strahlen, dass man schmecken kann im Mund. Ich sagte, jetzt nicht mehr, es ist genug, ich habe die Dosis gehabt. Da haben sie angeguckt und da war eine Bandscheibe, tatsächlich 2 mm. Konnte man sehen. Und da haben sie gesagt, muss operiert werden oder gestreckt werden. Aber wenn sie besser werden nach der Streckung, dann ist Operation. Und dann ist die Gefahr bei so einer Traumatisierung, dass man querschnittgelähmt wird. Nun, ich bin nicht alt genug, um an den Rollstuhl gebunden zu werden, nicht wahr? Da habe ich gesagt, ich mache was anderes, ich weiß es nicht. Es wurde von Monat zu Monat, von Monat zu Monat schlimmer. Oliver hat gesagt, mein Sohn, du musst was tun. Bin ich hingegangen zu meinem gläubigen Homöopathen. Ist nicht okkult. Der ist aber sehr, sehr düster. Er sagt, ja, finnische Straßen, nicht wahr? Das kennen wir. Aber eine Woche. Eine Woche? Das ist ja 6 Monate alt. Das wird immer schlimmer. Aber machen Sie sich keine Mühe. Es ist genau das Gleiche mit Prolapsus uteri. Sie wissen, was Prolapsus uteri ist. Also eine Spezialität der Frauen. Nun, ich brauche nicht oft einzugehen. Hat er bei einer Dame, die ich kenne, auch gesagt, eine Woche, und das, meine liebe Dame, ist besser. Vorausgesagt, und es ist sehr gewagt in Medizin. Ja gut, lasst uns denn Ihre Woche ausprobieren. Ich habe es eingenommen, es war D3, Gnathalium, D1 Rustoxicodendron und Aconitum D1. Also durchaus anständig für einen Pharmakologen. Aber ich so, es kann nicht schaden, so eine Dosierung, schlucke ich es. Im Glauben habe ich es nicht eingenommen, also Glaubensheilung ist das nicht. Ich habe gesagt, probieren. Tatsächlich, eine Woche, und seit der Zeit, obwohl ich Mühe habe mit Hexenschuss, tatsächlich, Der ganze Sciaticus, vollkommen frei. Nun, ich sage Ihnen, Ich bin ihm dankbar. Und er hat mir keinen Pfennig abgenommen. Kein Pfennig. Er hat mir die Medikamente geschenkt sogar. Nun, ich würde nicht so böse sein, zu sagen, dass ein Mann, der diese Erfahrung hat, weiß, dass similia similibus curentor ist, ich würde ihm nicht so böse sein, zu sagen, hör mal auf, lass die Finger davon, das ist akut. Das ist pharmakologisch. Ich habe mit meinem Sohn drüber gesprochen. Oliver kennt den Fall und er sagt, Daddy, wir machen eine Dissertation über die Pharmakologie von Naphthalium, nicht wahr? Das wäre interessant. Die Schwierigkeit ist, die Fälle zu bekommen, zusammenzubekommen. Aber denken Sie differenziert. Sektiererisch denken ist wie die Jehovas Zeugen, obwohl es sehr liebe Leute unter den Jehovas Zeugen gibt. Sie bekommen eine fixe Idee und sie setzen diese fixe Idee durch und niemand nimmt sie ernst. Das Erste, was man haben muss, ist wirklich für das Gute eine offene Meinung zu haben. Für das Gute. Wenn es okkult ist und es gibt Methoden in der Schrift, das ausfindig zu machen, dann Finger davon! Aber alles im Bauschen Bogen machen ist ein Zeichen von Immaturität. Dass man nicht reif ist. Das darf man nicht tun. Ich habe jetzt zu viel gesagt. Aber überlegen Sie diese Dinge. Seien Sie auch in Bezug auf die Bibel offen. Nun, ich muss jetzt kommen zu Adams Rippe. Aber haben Sie Fragen? Niemand sage, ich hätte Ihnen keine Möglichkeit gegeben, mich mit dem Badewasser rauszuschmeißen. Keine Fragen? Also bin ich ja wirklich erstaunt. Ja, bitte schön, Schwester.
Wie soll man sich nun hüten, wenn es sowohl Kult sein kann, aber auch nicht Medizin? Das können wir ja nicht feststellen.
Oh doch.
Wie das hergestellt ist, ob mit irgendwelchen okkulten Methoden.
Also was ich tue selber, ist, ich kaufe, wenn möglich, die Urtinktur. Und das ist nach Vorschrift ein Extrakt von dem, was ich haben will. Und dann mache ich die Verdünnungen selber. Ja. Dann bin ich sicher. Also da habe ich geprüft, dass das nicht okkult ist. Sind noch Fragen da? Schwester.
Es stärkt die Muskeln.
Es stärkt die Muskeln, genauso wie im Prolaps Uteri, wie ich Ihnen gesagt habe. Wenn die Muskeln richtig gespannt werden, das kommt von Schlaffheit und dann von einer Traumatisierung. Und wenn dann die Muskeln richtig ziehen, ändert sich der Körper innerhalb von einigen Tagen, wenn die Muskeln richtig sind. Das Skelett ändert sich nach den Muskeln. Ist es gut? Oder habe ich jetzt alles kaputt gemacht?
Hier ist noch eine Frage.
Eine Frage, ja?
Können das also nicht festlegen, dass man sagt, ab D15 oder so wird das homöopathisch? Das geht nicht, also das muss man immer grundsätzlich differenziert sehen.
Also da bin ich überfragt. Was ich sagen würde, ist, wenn ich beweisen könnte, dass nichts drin ist, dann bin ich Materialist genug, zu sagen, das geht nicht, sind sie kein Stoff drin, mein Körper ist leider aus Stoff gebaut. Aber da ich das nicht beweisen kann, prinzipiell, die Methoden sind nicht da, um das zu tun. Was ich tue, ich prüfe, ob die Wirkung da ist, das Experiment. Und wenn ich keine Wirkung finde, und das ist der heikle Punkt, sehen Sie in der Pharmakologie, wenn man Schlafmittel austestet, ein Schlafmittel, das nur in 50% der Fälle Schlaf verursacht, gilt als unwirksam. Es muss 90% wirken, bis es wirksam ist. Das ist, dass 50% Wirksamkeit da ist. 50% Wirksamkeit ist da aus Autosuggestion. Ich habe einen Artikel gesehen, es gibt ein Buch, die Pharmakologie des nennt man das auf Deutsch? Die Substanz, die nicht da ist.
Placebo.
Des Placebos, richtig. Das ist Latein. Die Pharmakologie des Placebos. Und Placebos können sicher eine autosuggestive Wirkung haben. Die Ärzte benutzen sehr oft Placebos, ganz bewusst. Wenn sie bestimmte Patienten haben, die nur nervös sind und unstabil sind, dann geben sie denen Placebo. Da haben sie keine Toxizität und oft eine sehr gute Wirkung. Der Mann, der nicht einschlafen kann, man gibt ihm eine Pille mit Chinin drin, dass es schön bitter ist, nicht wahr, eklig, und er wird schlafen wie ein Dachs. Ist so. Ich würde ihm lieber das geben als Valium oder Barbiturat. Sind Sie fertig? Haben Sie noch Fragen?
Ja. Also Sie kaufen Ihre Medikamente selber und mischen Sie, was empfehlen Sie uns? Auch?
Kommen Sie zu mir. Ja, haben Sie noch, ja, Schwester?
Ich sage, es kommt darauf an, was für eine Wirkung das hat, wenn Sie das Medikament einnehmen. Aber wenn irgendetwas entfernt ist oder etwas irgendwie okkult behandelt ist, dann hat es ja auch eine Wirkung. Dann kann man doch ja nicht darauf gehen, wenn ich jetzt mit irgendeinem homöopathisches Mittel nehme, mit, sagen wir mal, D9 oder so, und es hat eine gute Wirkung, dass es jetzt wirklich ein richtiges Mittel ist. Das kann doch genauso gut okkult behandelt sein.
Also, dann müssen Sie wirklich zurückgehen zum Neuen Testament und ein bisschen darin lesen. Paulus hatte genau die gleiche Frage mit dem Fleisch, das den Dämonen geopfert worden war. Und er sagte, wenn jemand zu dir sagt, das ist den Dämonen geopfert worden, ist es nicht um des Gewissens willen derer, die es angezeigt hat. Aber er hat gesagt, ist es. Dämonen geopfert. Du weißt, dass die Dämonen nichtig sind und keine Macht hat. Du weißt haben, das weißt du. Ist es. Aber jemand sagt, es ist den Dämonen geopfert worden, dann ist es. Dann ist es nicht um seinetwillen. Und wenn jemand mir sagen würde, hören Sie mal, Rosa, Sie kommen zu mir und Sie sagen, das ist bependelt worden, dann dürfte ich das eigentlich nicht nehmen, um Ihres Gewissens willen, weil Ihr Gewissen schwach ist, sagt Paulus. Und das muss ich respektieren. Muss ich tun. Sehen Sie, ich spiele nicht mit diesen Dingen. Ich versuche mit Humor darüber zu reden, weil es so ein heikles Thema ist. Aber ich spiele nicht damit. Das würde ich nie tun. Aber ich weiß, dass die Dämonen keine Macht haben über mich. Das Blut Jesu bewahrt mich. Aber um des Gewissens derer willen, die ein schwaches Gewissen haben, sage ich, bitteschön, ich stehe davon ab. Ist das nicht das richtige Prinzip? Sonst kann man in dieser Welt überhaupt nichts tun. Das ist das Prinzip der exklusiven Brüder. Wenn du zu denen gehst und mit denen das Abendmahl feierst, verunreinigst du uns, wenn du zu uns kommst. Das ist vollkommen falsch. Zu viel? Zu wenig? Haben Sie Fragen? Können wir jetzt weitermachen? Denn ich darf kaum eine Pause machen, sonst komme ich nicht durch heute Morgen. Darf ich, aber ich will Sie nicht hetzen. Ich scheine ins Wespennest getreten zu sein. Ich habe nicht gesagt, dass Sie Wespen sind. Gut.